Wisst ihr auch, was das heißt? Freut euch. Das passt so richtig schön in die Passionszeit. Ne? Freut euch in der Passionszeit. Passionszeit bedeutet ja, jemand weiß, dass er etwas zu leiden hat. Also, und trotzdem sich freuen. Fällt mir schwer, sowas so leicht zu sagen. Aber es gibt einen sehr schönen Text, der auch für heute Morgen als Predigtext vorgesehen ist, der das mit unterschreibt. Er hing schon mal vorne an der Wand, hätte ich fast gesagt. Nein, er wurde schon mal projiziert. Und das kannst du nochmal tun. Ich lese uns diesen Text für heute aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 21 auch vor. Kann sein, dass das jetzt eine andere Übersetzung ist, aber das soll euch bitte nicht so stören. Einige predigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkünden Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschieht zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Der letzte Satz ist vielleicht der berühmteste aus dem ganzen Abschnitt und ist der Leitvers der Beerdigungsunternehmer. Nein, aber ganz im Ernst, es ist nicht so ganz einfach, diesen Satz wirklich so ganz überzeugt zu sagen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Letare. Ich möchte erstmal so einiges zur Situation des Paulus sagen. Dann kommt ein erster Abschnitt, der handelt davon, dass das Evangelium aus lauteren oder unlauteren Motiven geredet wird und wie Paulus dazu steht. Und in einem zweiten Abschnitt, das ist dann das ab Vers 18b, kommt das Augenmerk wird dann mehr auf den Paulus selbst gerichtet. Und ich finde, er ist ausgesprochen vorbildlich, zumindest für mich. So viel zur Gliederung und dann fange ich mal an. Die Situation hat heute Morgen ist ja schon angeklungen. Paulus sitzt im Gefängnis. Die Christen sind in den Augen der Römer, und das sind ja die Beherrscher der Region, des ganzen damaligen bekannten Weltreichs, eine kleine, obskure, religiöse Splittergruppe innerhalb des Judentums. Sie gelten, wie die Juden auch, aus römischer Sicht als Atheisten, weil sie ja den Götterkult der römischen Staatsreligion nicht mitmachen und stattdessen festhalten am Bekenntnis zu dem einen Gott. Diesem einen Gott, der in der Heiligen Schrift des Judentums als Erschöpfer der Welt, als Erhalter und Erlöser bezeugt wird. Und kein römischer Mensch, der vernünftig tickt, kann verstehen, warum die Juden anders sein wollen und bleiben als sie, die Römer, die ja doch die intellektuell Hochstehenden sind. Und diese kleine Splittergruppe der Christen, die sich da um den herumziehenden Prediger Paulus gebildet hat, die versteht man schon mal gar nicht. Aber vor allen Dingen soll ja Ruhe herrschen im Staat. Und darum hat man Paulus in der griechischen Stadt Ephesus ins Gefängnis gesteckt, damit er erst einmal religiös abkühlt und aufhört mit seiner Missioniererei, die ja eine Unruhe bringt. Die bringt die Leute nur auf dumme Gedanken und gefährdet den Staatsfrieden. Keine schöne Situation, aber wie Gott so ist, er schreibt auch auf diesen krummen Wegen gerade. Irgendwie hatten wohl die Ordnungshüter im Gefängnis am Amtssitz des römischen Statthalters in Ephesus den Ernst der Lage nicht so richtig begriffen, denn sie haben nicht verhindert, dass der gefangene Apostel von religiösen Gesinnungsgenossen aus ihrer Sicht, also von Schwestern und Brüdern, würden wir heute sagen, besucht wird und auch Geld von ihnen erhalten hat. Paulus nutzt diese Kontakte, um aus dem Gefängnis heraus Predigten, Ermahnungen und Ratschläge an die Gemeinden zu schicken, die er zuvor gegründet hat. Sollte man meinen, ist alles gut, aber die Reaktion auf diese Briefe ist nicht immer gut. Der Beifall, den Paulus für seine Auftritte in Briefform erhielt, war etwas mäßig. Manchmal wurde sogar ganz ätzende Kritik aus den eigenen Reihen geäußert. Und darum hat sich Paulus herausgefordert gesehen, jetzt mal Tacheles zu reden, Klartext. Und das klingt dann so. Einige predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkünden Christus aus Eigennutz und nicht lauter. Denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Wie gesagt, das ist so der erste Abschnitt, über den ich reden möchte. Das Evangelium und die Motive der Prediger. Der Apostel beschönigt erstmal nichts. Es gibt gute und lautere Menschen in der Verkündigung. Es gibt aber auch tatsächlich Neid und Streitsucht, Eigennutz, Geltungssucht könnte man vielleicht noch sagen, und andere unlautere Absichten bei den Botinnen und Boten der Botschaft. Sie sind auch nur Menschen. Aber dennoch, mit einem mutigen Was soll's, wischt der Apostel all das vom Tisch, weil er zutiefst davon überzeugt ist, dass auch unter diesen allzu menschlichen Voraussetzungen das Evangelium von Jesus Christus eine frohe und frohmachende Botschaft bleibt, die Gehör finden und Glauben wecken wird. Die Macht des göttlichen Wortes ist nicht verrechenbar mit dem noch so mächtigen oder eben auch schwachen Auftritt des Verkündigers. Deshalb stehe ich auch hier. Die Botschaft selbst ist größer und schöner und vollmächtiger, als wir Boten es jemals sein könnten. Und darum, glaube ich, sollen wir uns alle von Gott gesandt wissen. Wir haben das ja auch vorhin im Lied gesungen. Wir sollen uns alle von Gott gesandt wissen, das gute Wort von Gottes Heil für alle Menschen mutig weiter unter die Leute zu bringen. Auch wenn wir uns sicher manchmal so fühlen wie ein Mose, der gesagt hat, ich kann gar nicht reden. Denn der Erfolg unserer Missionsbemühungen wird sich an ganz anderen Kriterien messen lassen müssen als denen, die wir uns in der Regel so in Strategiedebatten und Qualitätsoffensiven ausgedacht haben. Es ist nun einfach so, der Glaube kommt aus der Predigt. Und dabei heißt Predigt nicht vom Prediger, sondern einzig allein vom Bibeltext, vom Inhalt der Predigt, vom Wort Gottes. Und das ist die Basis aller christlichen Predigt. Gottes Wort ist machtvoll. Wir lesen es ganz am Anfang in der Bibel, Gott spricht und es geschieht. Vergessen wir das nicht in all unserer uns wirklich bewussten Schwachheit. Darum, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber, sagt Paulus. Ich finde das schon ganz erstaunlich. Mit einem Gelassenheit ausstrahlenden Was soll's, geht er über die üblen Methoden seiner Gegner einfach weg. Wobei er ja selbst auch manchmal nicht zimperlich mit seinen Gegnern umspringt. Er wird da auch manchmal schon sehr, sehr deutlich. Aber hier bin ich erstaunt, wie Paulus das behandelt. Er hat begriffen, was immer wir tun, was uns immer bewegt und wenn es der eigene Ruhm ist oder die eigene Bedeutung, das Wort ist allemal größer, als wir selbst es sind. Das Wort Gottes in Gebot und Verheißung hat eigene Kraft, unzerstörbare Macht. Ich muss gestehen, ein Stück weit hat mich diese Aussage des Paulus selbst auch getroffen. Ich habe schon viele Predigten, also Auslegungen des Wortes Gottes gehört und manchmal bin ich weggegangen und habe gedacht, wie fade, wie schwach, wie oberflächlich war das. Und ich habe nicht daran geglaubt, dass diese Predigten etwas bewirken können. Ich habe nicht an die Kraft des Wortes Gottes geglaubt. Und ich begreife jetzt, welche Arroganz von mir. Ich lebe doch selber von dieser Kraft Gottes, nicht aus meiner eigenen Kraft, wenn ich hier vorne stehe. Und vielleicht ist es genau diese Aussage aus dem Philipperbrief, es geht nicht primär um das Motiv des Predigers. Das ist es, was mich an diesem Text am meisten überrascht hat. Paulus traut dem Wort Gottes alles zu. Das heißt natürlich andererseits nicht, dass das dann in Ordnung ist, wenn der Prediger das falsche Motiv hat. Und es ist auch nicht in Ordnung, wenn jemand einen Text abflacht oder faul damit umgeht oder sich davor fürchtet, jemandem weh zu tun. Oder wie hier bei Paulus umgekehrt, jemandem jemand weh tun möchte. Es soll nur niemand glauben, er oder, ich sage jetzt mal auch ruhig, seine Religionsrichtung, seine Gemeinde, seine Kirche hätte das alleinige Anrecht auf die Wahrheit. Die Wahrheit steckt allein bei Gott und damit bei seinem Wort. Und dieses Wort, das habe ich schon gesagt, das hat eine ungeahnte Kraft. Ich finde, das ist eine ganz heilsame Zurechtweisung, die ich hier von Paulus erfahre. Der Auftrag, Gott zu verkündigen, ihm den Weg zu bereiten, ist mehr als Einrichtungen zum Inhalt haben können. Nicht wir müssen sorgen für die Wirkmacht des Wortes Gottes, nein, das tut er selbst. Wenn es denn gesagt, erzählt, gesungen und gespielt wird. Nicht die Botinnen und Boten gehören auf den Sockel, das Wort Gottes gehört dahin. Soli Deo Gloria. So steht's über vielen Kirchentüren. So hat's der Johann Sebastian über seine Lieder geschrieben. Und so möchte ich das auch wirklich unterschreiben. So viel zum ersten Teil unseres Textes heute. Ich komme dann zum zweiten Teil, so dieses Vorbildliche im Leben des Paulus. Paulus entfaltet weiter, dass Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Es geht hier Paulus um ein Ziel. Es geht um einen Sinn, um einen Zweck in seinem Leben. Und um dieses Ziels willen sieht Paulus von sich selbst ab. Und so kann er das ertragen, das menschliche Urteil gegen ihn, die vielen kleinen Tode, würden wir sagen, die er so stirbt, über die Kritik, die ihm seine Geschwister entgegenbringen. Das üble Gerede, mit dem sie ihn klein machen wollen, das steckt er weg, nicht um selber groß dazustehen in seiner Demut, sondern um Christi willen. Der soll groß werden vor den Menschen. Paulus erscheint mir da ganz enorm frei, muss ich sagen. Er hat nichts zu verlieren. Er kann nur gewinnen. So jemanden können Gegner gar nicht unter Druck setzen. Der hat anscheinend nicht die Angst, wenn er es nicht richtet, dann richtet's keiner. Und er war schon durchaus der Oberlehrer, will ich mal sagen, im positiven Sinne in seiner Zeit. Er hat ja die ganzen Gemeinden gegründet. Wie kommt das? Woher nimmt er diese Freiheit? Warum ist das so, dass Paulus nichts mehr zu verlieren hat? Und diese Freiheit des Paulus ist ganz sicher eine innere Freiheit. Da sitzt er im Gefängnis, die äußere Freiheit ist damit schon zu Ende. Und er hat nicht einmal das Gefühl, irgendwelchen Stand oder Besitz wahren zu müssen. Das, was er überall erzählt hat, ist das Evangelium, das Wort Gottes. Aber dieses Evangelium hat eben keine Besitz- oder Copyright-Ansprüche an irgendjemanden. Paulus sagt ja nicht, dass nur er das richtig erzählen kann. Im Gegenteil, um die Motivation der Verkündigung muss Paulus sich anscheinend gar keine Sorgen machen. Er schreibt, was tut's aber? In diesem was tut's, was macht das schon, höre ich keine Gleichgültigkeit. Es ist ihm nicht egal, dass es so gemacht wird, aber er sieht das viel Stärkere. Dieses tiefe Vertrauen hat er, es liegt alles in Gottes Hand. Es liegt in Gottes Hand, dass Gnade und Glaube sich entfalten und ihr Werk anrichten. Gott kümmert sich selbst darum, auch wenn es Paulus selbst alleine nicht vollends kann. Und solange korrekt zitiert wird, könnte man jetzt sagen, sind alle Plagiate erlaubt. Darum kann sich Paulus hier auch so deutlich mitfreuen, dass es verkündigt wird, das Evangelium. Wenn nur das Evangelium verkündigt wird, dann ist das für Paulus Grund zur Freude. Und es ist auch gar nicht wichtig, wie er sagt, ob die Verherrlichung Christi in seinem Leben geschieht oder in seinem Tod. In seinem Leben geschieht es durch das, was er erzählt, in seinem Tod, weil er für das stirbt, was er erzählt hat und Jesu Beistand bei sich weiß. Wenn man diese wirklich tiefe innere Einstellung hat, da ist es dann wirklich schwer, etwas zu finden, mit dem man einen Menschen noch unter Druck setzen kann. Wenn selbst blanke Missgunst oder sogar der Tod eben nicht mehr zählt. Und deshalb ist Paulus ein ungemein freier Mensch in seiner Gefangenschaft. Einen kleinen Einschub an dieser Stelle. Es gab eine Zeit in meinem Christsein, da mochte ich Paulus nicht so gerne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er wirkte auf mich so arrogant. Seine selbstsicheren Aussagen so, ich habe es ergriffen, ich faste und bete mehr als ihr alle, ich habe alles Mögliche ertragen und erlitten, oder ich aber sage euch, Pünktchen, 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 all das kommt so überlegen und heldenhaft daher. Und ich kam mir dabei so klein vor, weil das konnte ich alles von mir nicht sagen, kann ich bis heute nicht. Aber dieses Empfinden, dass Paulus so ein arroganter Typ ist, das hat sich in meinen Erfahrungen mittlerweile grundlegend geändert. Und ein Grund für die Wandlung meines Empfindens ist dieser Text von heute Morgen. Und so finde ich immer noch, Paulus ist ein sehr selbstsicherer Mensch, aber ich finde, das ist positiv in diesem Fall. Und das stammt wohl aus seinem sicheren Sendungsbewusstsein von Gott her. Und das ist etwas Großartiges, was einem wirklich eine ganz, ganz positive Selbstsicherheit geben kann, wenn ich weiß, Gott will, dass ich das tue, was ich mache. Und das andere ist, er ist sich seines Heils gewiss. Also diese Heilsgewissheit ist ja so ein frommes Wort. Aber ich denke, auch diese Heilsgewissheit ist für seinen Auftrag bitter nötig. Denn nur so konnte er auch durchhalten, durchhalten bis in den Tod, Letare, in dieser Leidenszeit, in der er steht. Und so zeigt unser Text aus dem Philipperbrief seine echte tiefe Demut vor Gott. Auch und gerade trotz aller Angriffe auf ihn als Person. Manche, so schreibt er hier, wollen ihm Trübsal bereiten in seiner Gefangenschaft. Da leidet einer und andere Brüder schlagen auch noch drauf. Auch hier wieder, es gibt auch unter Christen anscheinend nichts, was es nicht gibt. Und ich finde auch immer wieder berührend, wie erstaunlich ehrlich das Wort Gottes hier mit uns und mit der Wahrheit über die Menschen ist. Ich frage mich, wie kann das einer aushalten? Muss er da nicht zutiefst verletzt sein? Nein, die Lösung, habe ich eben schon gesagt, er weiß um sein persönliches Heil. Immer wieder sagt er das Neue Testament, ihr sollt aber wissen, ihr sollt sicher sein, vertraut Gottes Zusagen, glaubt, dass ihr Kinder Gottes seid, Erben seines Reiches, dass ihr zu Christus gehört. Und niemand, keine Anfechtung, kann euch aus seiner Hand reißen. Deswegen nicht, weil Christus selbst für euch bittet. Er bittet seinen Vater darum, dass er alle, die an ihn glauben, an ihm erhält. Und so hören wir aus dieser Heilsgewissheit heraus den berühmten Satz, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und das kann der Paulus deswegen so überzeugt sagen, weil er um die unterstützenden Gebete seiner Geschwister weiß. Auch das kommt in diesem Text zum Ausdruck. Und weil er weiß, dass Gottes Geist ihm in aller Bedrängnis und Gefangenschaft beisteht. Die Geschwister beten für mich und Gott ist auf meiner Seite. Was soll da noch gegen mich sein? Und wir singen das ja auch in manchen von unseren Glaubensliedern so überzeugt. Jedenfalls singen wir es so. Ob ich es wirklich so denke und glaube, das ist noch eine ganz andere Sache. Und ich wünsche mir wirklich, dass Gott uns allen diese Heilsgewissheit schenkt, wie sie dieser Paulus hatte. Und wenn ich das nicht so überzeugend sagen kann wie Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Nur nicht jeder hat den Glauben des Paulus. Ich in vielen Situationen auch nicht. Und deshalb ist gerade für Menschen, die zum Beispiel auch Abschied nehmen müssen, denen der Tod einen lieben Menschen mitten aus dem Leben gerissen hat, manchmal ein solcher Satz sehr schwierig. Wir können dann einfach nicht sehen, wieso Sterben mein Gewinn sein könnte. Und vielleicht mag sogar zynisch klingen in den Ohren Trauernder, wie ein verzweifelndes Klammern an einen Hoffnungshalm. Aber ich bin überzeugt, für den, der im Glauben stirbt, ist es dennoch absolut richtig und wahr, dieser Satz. Nach dem Sterben kommt das Beste für jeden Christen. Gibt's ganze Bücher rüber. Ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Leben ohne Leid, ohne Schmerz. Und Leben in Gerechtigkeit. Ein Leben im wahren, wiedergewonnenen Paradies. In der Gegenwart Gottes. Natürlich gilt das dann primär für die Glaubenden, nicht für die Todgeweihten oder schon Toten, nicht für die Hinterbliebenen in vielen Fällen, die leiden dann trotzdem. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich finde, das ist ein Hoffnungssatz, einer, der sich ausstreckt zur Zukunft hin, nicht unbedingt in der Gegenwart verhaftet ist. Und ich verstehe ihn als ein Dennoch angesichts einer Gefangenschaft, angesichts des zu erwartenden Todes, wie es dem Paulus hier geht. Letare, freut euch, heißt dieser Sonntag, freut euch mit Jerusalem. Das heißt auch, also diese Jerusalem in der Leidenszeit heißt ja, Jesus steht vor der Stadt und erwartet das, was auf ihn zukommt. Noch ist nicht Ostern. Es gibt noch den Verrat, es gibt die Verhaftung, es gibt die Folterung, es wird das Urteil geben, die Hinrichtung. Das alles wartet noch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist noch gar nicht gesagt worden. Das will noch durchlebt, durchlitten und hinausgeschrien werden. Und in vielgestaltiger Form wird das auch uns nicht immer erspart bleiben, dieses Leid. Und deshalb so wichtig zu wissen, dieses Dennoch, was wirklich der Grund zur tiefen Freude ist. Eine Freude gegen den Tod als Ende von allem. Eine Freude auch gegen die menschliche Begrenzung und Fehlbarkeit. Es gibt Grund zu verzweifeln an der Welt, an Menschen, die ihr eigenes Wohl im Auge haben, an der bitteren Realität, die sich einrichtet in sozialer Ungerechtigkeit und mit dem Hass und dem Unfrieden und mit der Verfolgung lebt. Aber ich werde mich weiterhin freuen, sagt Paulus. Und wir können das, wenn wir glauben, auch mit ihm tun. Es gibt ein altes Lied, ich werde es jetzt nicht singen. In dir ist Freude in allem Leide. Das ist der Grundton des Glaubens. Oder mit Paulus, denn ich weiß, dass alles zu meinem Heil ausgehen wird. Und so ist der Paulus für mich ein Mensch mit einer ganz besonderen Geschichte. Er ist der Einzige, von dem ich weiß, der Christ geworden ist, obwohl er es gar nicht wollte. Ungefragt und ungebeten war Christus eines Tages in sein Leben getreten und hatte Besitz von ihm ergriffen. Eine Erfahrung auf Leben und Tod übrigens. 3 Tage auf der Schwelle zwischen hier und dort, erblindet und gelähmt. Und dann wurde ihm das Leben neu geschenkt, Augen geöffnet. Der Saulus wurde verwandelt in Paulus. Was sagt er? Seitdem lebe ich nicht mehr mein Leben, sondern seins. Weiß mich eins mit ihm, eingebunden in sein Geschick, in seine Geschichte. Und Paulus weiß, die Geschichte von Christus, dem Retter, von Gott, der in ihm kommt, die Mächtigen vom Thron zu stoßen. Und der kommt, alles neu zu bestimmen und neu zu machen. Der die Erniedrigten erhöht. Sie ist eine brisante Geschichte, weil sie Menschen verändert, wie er es selbst erlebt hat. Sie gibt Zukunft über den Tod hinaus. Sie verwandelt die Welt und die stellt die Macht der Mächtigen in Frage, weil da dann nur noch ein Herr ist, Christus. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Nur im Wissen, dass der Tod und alles Leiden nicht das letzte Wort haben, dass noch ein Machtwort Gottes aussteht, können wir das Leben annehmen, wie es uns gegeben ist. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass alles frei und offen, alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde in meinem Leibe. Ein schwerer Satz, aber eigentlich leicht zu verstehen. Und das ist die Sehnsucht des Glaubens, die festhält an der Verheißung Christi, dass er den Tod überwindet auf ewig, dass er am Kreuz alles übernimmt, was uns von Gott trennt. Martin Luther nennt das den fröhlichen Wechsel. Letare. Vor einiger Zeit lief ein Lied ganz häufig im Radio. Einige von euch kennen es noch. Muss nur noch kurz die Welt retten. 148 Mails checken. Tim Bensko, der Autor, hat das Gefühl, dass er ganz alleine und unter dem Druck die Welt retten muss. Wer soll es denn sonst machen? Als Christen bekommen wir die Zusage, dass wir das nicht alleine können müssen. Wir sollen uns schon für die Rettung der Welt einsetzen. Aber wir müssen uns nicht allein dafür zerreißen. Gott, der Retter der Welt. Auf Gottes Hilfe in Not und angesichts der Not der Welt muss ich aber nicht nur hoffen, ich kann ihrer wirklich bewusst sein. Paulus schreibt, er hofft auf die Verherrlichung Christi in ihm, aber er weiß, dass es ihm zum Heil ausgeht. Soll mir recht sein. Ich weiß, dass es mir zum Heil ausgeht, egal was kommt. Und dieses feste Wissen bei Paulus begegnet uns nochmal sehr deutlich im Römerbrief. Ich habe vorhin eigentlich schon mal inhaltlich daraus zitiert. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und in diesem festen Wissen, dass das Evangelium verkündet wird, kann Paulus ungebrochen fröhlich sein. Und im festen Wissen um den Beistand Christi kann ich ungebrochen fröhlich sein. Wie es zum Heil ausgeht, ist Paulus auch nicht klar. Klar ist ihm aber, dass es ihm zum Heil ausgehen wird. Und wie schön, wenn wir alle mit diesem fröhlichen, deutlichen Ja zum Leben hinausgehen würden heute. Gewiss, dass wir von Gott geliebt sind, im Leben und im Sterben, und diese Liebe weitererzählen. Dann ist das, glaube ich, Verkündigung des Evangeliums und Verherrlichung Christi. Dann sagen wir das befreiende Wort vom Kreuz und können ehrlich hoffen, dass es zur Verherrlichung Christi dient. Und das ist ein Grund zur Freude, zur Passionszeit, ebenso wie im ganzen Jahr. Laetare, freue dich. Zum Schluss möchte ich uns ein Gedicht von Dieter Hüsch vorlesen. Einige kennen ihn vielleicht mehr als Satiriker, Karikaturist, was auch immer. Aber er war auch Christ oder ist auch, es gibt ihn ja noch. Im Übrigen schreibt er, meine ich, möge uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. Wie sehen die aus? Er möge uns weiterhin leiten, das Kreuz als Krone zu tragen und darin nicht unsicher zu werden, soll doch seine Liebe unsere Liebe sein. Er möge, wie es auskommt, in unser Herz eindringen, um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen, uns auf Wege zu führen, die wir bisher nicht betreten haben, aus Angst und Unwissenheit darüber, dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges fröhlich sehen will, weil wir es dürfen. Und nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Wir müssen endlich damit beginnen, das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln, denn wir sind Kinder Gottes, Gottes Kinder. Und jeder soll es sehen und ganz erstaunt sein. Erstaunt sein, dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können und sagen, Donnerwetter. Jeder soll es sehen. Und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen. Und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesu heiße und weil die Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch ein ganz neuer Mensch werde durch Jesus Christus. Amen.